Danke, Dieter, für die Lesung vom barmherzigen Samariter. Licht? Ich brauche kein Licht. Nein, ich sehe noch gut. Danke. Ich habe heute Morgen von Cat in der U-Bahn Material überreicht bekommen, zufällig zum barmherzigen Samariter, denn ich darf ja in 3 Wochen als Gastdozent in der Kinderklasse arbeiten, unterrichten. Und da ging es genau um den barmherzigen Samariter. Und das Bild, was es da zeigt, das könnt ihr bestimmt nicht erkennen, aber dieser korrekte Priester und dieser korrekte Levit, die an diesem Verletzten vorübergehen. Also sie sind ja Diener Gottes, bestimmt auf dem Weg zum Tempel, um dort den korrekten Gottesdienst zu verrichten. Und dann kam dieser Samariter, und Samarien war ja das Nordreich Israels, sozusagen die Israeliten, die sich mit allen möglichen Völkern vermischt haben. Und hat man ja nicht so gern gesehen. Und dieser barmherzige Samariter hat aber das getan, was Gott gefällt. Deswegen gab es heute diese Lesung zu dem Thema, beziehungsweise zur Predigt. Und in der Bibel gibt es ein ganz fürchterliches Buch im Neuen Testament. Das vorletzte, Luther mochte es nicht und wir tun uns wahrscheinlich auch schwer damit, kurz vor der Offenbarung, dass der Brief von Jakobus, und da stehen ein paar Dinge drinnen, die sehr, sage ich mal, herausfordernd sind. Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 17. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und das ist eine große Herausforderung für uns als Christen. Denn wir sagen ja, wir glauben an Jesus und dieser Glaube rettet uns. Und vielfach wird ja diskutiert, dass Jakobus gegen Paulus steht. Römer 3 gegen Jakobus Kapitel 2 oder gegen den ganzen Jakobusbrief. Römer 3, Galater 4 gegen Jakobus. Das ist unmöglich, dass man die beiden Briefe, die beiden Diener Gottes, unter einen Hut bringt. Wenn man aber genauer hinschaut, dann stimmt das nicht, sondern es geht da vielmehr um eine Reihenfolge. Ein Beispiel. Ein 40-Tonner-LKW fährt auf der Straße. Der hat 300-400 PS mindestens. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus. Das ist dieser Motorblock da vorne. Man sieht den ab und zu alleine ohne Auflieger durch die Gegend fahren. Das ist ein relativ kleines Teil. Der zieht einen Auflieger. Und dort können insgesamt, also mit Gesamtgewicht, bis zu 40 Tonnen hineinkommen. Das vorne, der LKW, ist das Beispiel für den Glauben. Hinten, der Auflieger, ist das Beispiel für die Werke. Das funktioniert jetzt aber nur in einer Richtung. Und zwar, dass der LKW vorne ist und der Auflieger hinterher kommt. Ich habe noch keinen gesehen, der auf der Straße fährt und sein Teil da schiebt. Der hinten ranfährt mit seinem LKW und diesen Auflieger schiebt. Das funktioniert nicht. Und genauso ist es mit Glauben und Werken. Vorne ist der Glaube. Der Glaube an Gott. Der Glaube, dass er dich berufen hat aus dieser Welt heraus, um Werke zu tun. Das, was Paulus sagt, ist, deine Werke werden dich nicht gerecht machen. So viel du tust, so gerecht du lebst, niemals wird es den Preis, den Jesus bezahlt hat, für dich am Kreuz in irgendeiner Weise aufwiegen können. Denn nur eine Sünde reicht, um dich zu trennen von Gott. Wenn du etwas älter bist, weißt du, dass du in deinem Leben schon mehrere Sünden begangen hast. Aber wenn du Glauben hast an Jesus, reicht es nicht nur zu glauben. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat uns gemacht zu guten Werken und wir sollen darin wandeln. Das heißt, Werke sind für uns vorbereitet. Wie das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Ein Mensch, der da liegt und unser Nächster ist. Ich habe mich das wirklich oft gefragt. Ich war einige Jahre als Christ schon im Glauben und dachte mir, ja, wer ist eigentlich mein Nächster? Meine Verwandten oder die Menschen, die ich am meisten liebe? Oder wer ist eigentlich mein Nächster? Ich habe das lange Zeit nicht kapiert, dass es situationsabhängig ist. Und wenn man die Kraft hat, wenn man die Zeit hat, wenn man das Geld hat, kann man investieren in den Nächsten. Die Frage ist nur, ob wir aufmerksam sind für das, was Jesus uns sagt, für das, was Gott uns zeigt, oder ob wir korrekte Diener Gottes sind, wie dieser Priester oder der Levit, der vorübergeht an demjenigen. Ich wollte heute anhand von Werken eine Frau aus der Bibel herausnehmen, die durch ihre Werke gerecht geworden ist. Ein Beispiel, die geglaubt hat und in diesem Glauben Werke vollbracht hat und dadurch gerecht geworden ist. Es ist eine Hure, die eigentlich, wo man sagt, in der religiös korrekten Bibel ja nichts verloren hat. Aber im Neuen Testament wird sie sogar zweimal erwähnt als eine Frau, die, oder als ein Mensch, der Gottes Werk oder der im Glauben Werke vollbracht hat. Und zwar geht es um die Hure Rahab. Ich wollte die Geschichte kurz vorlesen, für den einen oder anderen schon länger aus. Es geht um das, dass die Israeliten umhergezogen sind und es geht um die Stadt Jericho. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundigt das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind ihm israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durchs Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, dass ihr Sion und Og, die beiden Amoriterkönige jenseits des Jordans, angedarbt habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigen wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Rahab, man muss sich vorstellen, was da passiert ist in Jericho. Die haben gehört von diesen Israeliten, die haben gehört, was da passiert ist. Diese ganze Stadt war unter Schock. Und dann kommen sie in das Haus dieser Hure, die diese beiden Männer schon versteckt hatte. Und die hat sie angelogen, hat ihnen gesagt, ihr seid wahrscheinlich irgendwo hingezogen. Wenn ihr euch beeilt, dann kommt ihr noch hinterher, klug wie eine Frau oft ist. Führt sie raus und die glauben das. Und Rahab hat es aber nicht einfach nur so gemacht, weil sie politisch korrekt war. Sie dachte, bevor die zwei umgebracht werden, verstecke ich sie lieber. Sondern sie wusste, sie hat gehört von dem, was der Herr bereits getan hat. Und sie hat gewusst, was mit Jericho passieren wird. Und sie dachte, wenn sie jetzt ein gutes Werk tut, dann bitte erinnert euch daran. Und es war wirklich so. Hier steht dann weiter hinten in der Bibel, dass Rahab bis zum Ende mit den Israeliten gelebt hat. Bis zu ihrem Ende. Wegen dieses Werkes. Und sie wird sogar noch zweimal im Jakobusbrief und im Hebräerbrief als Beispiel dafür genannt, dass ein Mensch durch Werke seinen Glauben gerecht macht. Jakobus geht noch ein bisschen weiter. Indem er sagt, willst du einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Wie bei Rahab. Durch ein Werk ist erst der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Noch einmal, um richtig zu stellen, das, was Paulus gesagt hat in Römer 3 und auch in Galater 4, ist, er wollte den Juden ganz klar sagen, durch eure Werke könnt ihr nicht gerecht werden. Durch Beschneidung, durch Halten des Gesetzes könnt ihr nicht mehr gerecht werden. Es ist ein Symbol jetzt für euch, für alle Menschen am Kreuz gestorben, der Sohn Gottes. Nur der Glaube an ihn macht euch frei. Nur der Glaube an ihn wird euch retten. Aber das, was Jakobus hier sagt, ist, dieser Glaube alleine genügt nicht. Sondern nur, wenn ihr Werke habt, wird dieser Glaube fest und wird er stark werden und wird euch am Ende erretten. Dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter passiert uns allen. Irgendwo haben wir die Möglichkeit, Gott zu dienen. Es ist eine Frage der Einstellung, aber auch des Mutes. Jemanden, der unten ist, jemanden, der in der Gosse liegt, vielleicht jemand, der alkoholkrank ist, jemand, der stinkt, jemanden zu helfen, wo andere daran vorbeigehen. Diesen Mut zu haben, diese Offenheit zu haben, es zu tun, einfach zu helfen. Und ich glaube, das ist unser Gottesdienst. Das ist das, was Gott von uns möchte. Ja, er will, dass wir uns zusammen, er will, dass wir das Abendmahl feiern, er will, dass wir die Predigt haben, dass wir schöne Lieder singen und dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Dass wir offen sind über das Wort Gottes, wenn uns jemand fragt, wenn wir die Möglichkeiten haben. Aber er möchte, dass wir barmherzig sind. Er möchte, dass wir Gutes tun, dass wir unser Geld, unsere Zeit einsetzen, um Menschen in dieser Stadt, hier in dieser Umgebung, die wir haben, zu dienen und zu helfen. Und das ist der Sinn dieser Predigt und das ist der Sinn dieses Beispiels vom barmherzigen Samariter. Amen.